Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ich begrüße Sie zu einer Stunde mit Heide Sommer, Sekretärin diverser bekannter Chefs, Übersetzerin, seit kurzem auch Buchautorin. Schön, dass Sie da sind, Frau Sommer.
Ich danke für die Einladung.
Sie gehen stramm auf die 80 zu. Ich denke, man muss das sagen, weil hören wird man es nicht. Und Sie arbeiten trotzdem noch immer auch in Ihrem Beruf als Sekretärin, zurzeit Teilzeit für den SPD-Politiker Klaus von Donani, ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg. Können Sie es nicht lassen oder wollen Sie es einfach nicht lassen?
Beides. Na, ich finde immer, solange ich arbeiten kann und Arbeit bekomme und mir so wunderbare Sachen angeboten werden, mache ich es. Was soll ich sonst tun? Däumchen drehen liegt mir nicht.
Das heißt, für Sie ist Arbeiten schon mehr als das halbe Leben?
Ja, würde ich so sagen.
Über ein Leben voller Begegnungen und Anekdoten, Innenansichten aus dem Maschinenraum von Medien und Politik reden wir mit Heide Sommer. Sie waren Sekretärin einer wirklich eindrucksvollen Reihe von bekannten Publizisten und Politikern. Nur eine kleine Auswahl. Theo Sommer, ehemaliger Zeit-Chefredakteur, über den wird noch zu reden sein, schon allein, weil Sie seinen Namen tragen. Der Schriftsteller Karl Zuckmayer war unter Ihren Arbeitgebern, Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Rudolf Augstein, Gründer und Herausgeber des Spiegels. In dem Buch über Ihr Leben und Arbeiten, was in diesen Tagen herausgekommen ist, nennen Sie sich selbst eine Wünscheerfüllerin. Was bitte kann eine Wünscheerfüllerin, was normale Menschen nicht können?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, jeder könnte das, aber es im Berufsleben in dieser Weise auszuleben, das ist vielleicht nicht jeder Frau, jedem Mann gegeben. Also ich habe mich als Sekretärin so empfunden, denn die Redaktionsleute, die Redakteure bei der Zeit, wo ich ja richtig anfing zu arbeiten, meine erste richtige Stelle, die sind mit ihren kleinen Wehwehchen-Wünschen zu mir gekommen und ich habe auch immer versucht, diese kleinen Probleme mitzulösen oder Hilfestellung zu geben. Man wurde immer gefragt, was kann ich denn hier mal machen? Wie sollen wir das angehen? Und insofern finde ich Wunscherfüllerin eigentlich ein gutes Wort.
Also Fräulein Sommer, na, darf ich hießen Sie noch
Fräulein
anders?
Fräulein Grenz
ja. Wurde nicht nur zum Diktat gebeten, wie das früher so war, sondern Sie waren dann auch für die Seelenmassage und fürs Kaffeekochen.
Kaffeekochen auf zuständig. Auf jeden Fall. Kaffeekochen und auch mal Käse oder Matthäus, diesen mussierenden Roséwein besorgen.
Huch, für am helllichten Tage?
Ja, für eine kleine Vorbesprechung. Es war einfach ein Leben rundum auf der Redaktion. Man lebte dort und man achtete nicht auf die Stunden. Man wusste, heute ist das und das noch zu erledigen und man musste so lange bleiben, bis das alles im Kasten war, die Manuskripte.
Nun haben ja verschiedene Arbeitgeber auch verschiedene Wünsche, die sie erfüllt haben wollen. Hat man ihnen das immer gesagt oder mussten sie das ertasten, erfüllen?
Bei Augstein habe ich das ertastet und durch die Bürowand zu ihm auch gespürt. Wenn er dann nach langen Stunden, in denen er in seinem Zimmer gebrütet hatte, rauskam, dann ahnte ich schon, jetzt wird ein Artikel diktiert oder er ist wieder bei seinem Jesusbuch, was er mir auch ins Stenogramm diktiert hat, in Etappen natürlich. Und da spürte ich einfach, womit er sich beschäftigt. Bei der Zeit, das ist ja Jahre vorher gewesen, da haben die Leute dann schon gesagt, kannst du mal kommen und können Sie mal kommen. Wir haben uns damals noch nicht geduzt auf der Redaktion, nur mit Theo natürlich. Aber die haben schon ihre Wünsche geäußert.
Und war diese Ebene, also dieses Wunscherfüllen, ähnlich wichtig letztendlich wie das Handwerkliche? Also Steno haben Sie schon genannt.
Ja.
Tippen können waren ja noch mechanische Maschinen.
Ja, Riesendinger, klobige Maschinen, auf denen es sich gar nicht so einfach tippen ließ. Aber das Menschliche war nicht unwichtig, würde ich mal sagen. Auch nicht nur, wenn man eine Beziehung zu jemandem hatte, sondern eben auch zum Redakteur, zu dem Artikel, den er schreiben sollte, die Materialbestellung aus dem Archiv oder aus der Dokumentation. Das machte ich gerne und mit Feingefühl.
Heute gibt es ja eigentlich wenig Sekretärinnen. Man nennt sie heute Sachbearbeiterinnen.
Richtig.
oder Assistentinnen der Geschäftsführung? Ja. So. Sind das einfach andere Begriffe oder hat sich tatsächlich auch das, was erwartet wird, komplett verändert?
Ich glaube, ja. Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Wir waren damals einfach parat und machten das, was uns gesagt wurde. Und dann fing natürlich das eigene Denken, das eigene Mitdenken an und man brachte sich ein. Aber nötig war es eigentlich nicht. Das war freiwillig und Engagement. Heute als Assistentin von irgendwas hat man natürlich seinen eigenen Aufgabenbereich und man kann sich mehr einbringen in das Ganze und auch für die eigene Karriere mehr tun.
Sie beschreiben in dem Buch teilweise eine Teamarbeit, bei der es mit den Chefs auch, bei der es fast vertraut zuging, manchmal auch übergriffig. Es gab durchaus auch den Chef, der dann mal beim Diktat die Hand in den Nacken legte. Wie kommt Ihnen vor diesen Hintergrund, wo das so ziemlich selbstverständlich damals zu sein schien, wie Sie es jedenfalls beschreiben, wie kommt Ihnen da die MeToo-Debatte vor?
Ich finde die MeToo-Debatte sehr wichtig. Und das, was in Amerika passiert ist mit Weinstein und anderen, das darf auf gar keinen Fall einfach so weggesteckt werden, sondern da bin ich sehr froh für die heutigen jungen Frauen, dass die ein ganz eigenes Standing haben.
Und hätten Sie damals nicht gehabt? Hätten Sie auch so einem Chef mal sagen können, jetzt nimm die Finger weg?
Ja, hätte ich auch sagen können. Das, was Gauss bei mir gemacht hat, dass er einfach nur im Vorübergehen, er wanderte beim Diktieren seiner Artikel im Zimmer herum. Und wenn er bei mir vorbeikam, dann hat er einfach mal so mit dem Finger über meinen Nacken gestrichen. Das war ja eigentlich nichts. Das war eine leere Geste. Wir haben uns angeguckt, haben gegrinst. Er fühlte sich vielleicht gut. Mir war es nicht unangenehm, aber auch nicht besonders angenehm. Es war eigentlich, ich wusste, er macht das eigentlich für sich, damit er seine innere Anspannung los wird. Er war sehr eitel und war sehr verkrampft, wenn es um neue Artikel ging. Und das hat ihn erleichtert, wenn er im Vorübergehen einfach so seinen Finger mal hier, nicht, über den jungen, hübschen Nacken von Fräulein Grenz.
Und als Wünscheerfüllerin haben Sie das durchaus auch als Teil Ihrer Aufgaben empfunden?
Nein, dass ich mir im Nacken kitzeln lasse, das war nicht meine Aufgabe, weiß Gott nicht. Nein, ich habe den Herren, es waren ja fast alles nur Männer, für die ich gearbeitet habe, für die Gräfin Dönhoff am Rande bin ich mal eingesprungen, wenn deren Sekretärin nicht da war. Aber diese Männer, nein, das waren berufliche Wünsche. Also Fahrkarten bestellen, Karten besorgen für irgendwelche Theater und Premieren oder so. Das nenne ich auch mit Wunscherfüllerin.
Sie waren sicherlich nach allem, was ich gelesen habe, nicht der Typ brave Tippse.
Nee.
Sie haben sich durchaus auch eingebracht.
Ja.
Ihr Selbstverständnis war auch mal einem Chef zu sagen, Moment, die Formulierung stimmt nicht. Oder halt mal, da ist ein Rechtschreibfehler in deiner ohnehin schier unleserlichen Handschrift. Wie haben die das aufgenommen? Fanden die das gut? Mochten Sie dieses Selbstdenkende oder fanden die das als anmaßend?
Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, Moment mal, hier ist irgendwas falsch, sondern ich habe dann gesagt, darf ich mal was sagen? Darf ich vielleicht mal eine Anmerkung machen? Ich habe ganz höflich gefragt, kleine junge Frau, ich als Sekretärin immer dankbar, dass ich da arbeiten durfte und in diesem wunderbaren Lebensgefühl habe ich mich einfach auf diese Weise eingebracht, eingemischt, das können Sie sagen, wie Sie wollen, aber es war immer nicht von oben herab.
Und die fanden das gut?
Ja.
Alle immer?
Gut.
Es hat nie jemand Ihnen gegeben?
Nein, die haben ernsthaft dann geguckt, was ich auszusetzen hatte und haben es angenommen oder verworfen. Das kam natürlich auch mal vor.
Sagt Heide Sommer, die vielleicht bekannteste Sekretärin Deutschlands.
Wie entsetzlich.
1963, also mit 22, fingen Sie als Sekretärin in der politischen Redaktion des Wochenmagazins Die Zeit an. Abitur haben Sie 1959 gemacht. Das war ja damals noch eine Zeit, wo nur die Minderheit eines Jahrgangs Abitur gemacht hat, von Mädchen ganz zu schweigen. Wie kam es, dass es dann zur Sekretärin Sie zog, schob, fiel, also, wie auch immer. Wie kam es dazu?
Warum ich nicht studiert habe.
Das wäre eine mögliche Frage, denn die meisten ihrer Jahrgangsgenossinnen und Genossen haben studiert. Viele wurden Lehrer, schreiben Sie.
Richtig. Einige wurden auch Ärzte. Die Jungs wurden Wirtschaftsvolkswirt oder irgendwie so etwas. Aber die meisten wurden tatsächlich Lehrer. Und ich hatte dazu irgendwie gar keine Lust. Also nach 13 Jahren Schule war das für mich eigentlich dann auch erstmal abgeschlossen. Und ich hatte ja eine sehr beengte Wohnsituation mit meiner Familie. Vater, Mutter, zwei Brüder und ich. Vorher noch die Oma, solange sie lebte, in 3 Zimmern auf 60 Quadratmetern. Das war eben Nachkriegszeit. Und mein Vater wollte, Musiker übrigens, wollte gerne ein Haus bauen, um aus der Enge herauszukommen und auch einen Wert, eine Wertanlage zu schaffen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will aber unbedingt studieren. Er hat mir das deutlich gemacht, dass er das nicht finanzieren konnte. Und da habe ich sofort gesagt, dann studiere ich eben nicht. Und habe eigentlich dann auf einigen Umwegen den Weg zum Sekretariat gefunden. Ich bin zuerst durch Empfehlung des Vaters einer Klassenkameradin als Ausstellungsdame bei Japanern gelandet, habe das 1,5 Jahre gemacht. Es war wunderbar, ich verdiente schon Geld, meine Klassenkameraden gingen immer noch zur Uni und ich fühlte mich einfach erwachsen und großartig. War natürlich noch nicht erwachsen, das ist klar.
Ich würde eine kleine Sekunde nochmal bei der Familie bleiben. Es war ein Musikerhaushalt.
Absolut.
Die Eltern haben sogar eine Zeit lang eine Musikschule betrieben. Das hat aber nicht abgefärbt auf Sie.
Nein, ich bin zwar musikalisch, habe eine musikalische Bildung bei meinen Eltern genossen und habe auch natürlich Klavierspiel erlernt. Später in der Schule auch die Blockflöten rauf und runter und saß auch am Schlagwerk im Orchester, aber ich wollte das nicht zum Beruf machen, denn ich habe ja an meinen Eltern gesehen, wie schwierig das ist und vor allen Dingen habe ich gesehen, was für wahnsinnig großartige Künstler es gibt und da wäre ich niemals hingekommen. Deswegen bin ich meinem Instinkt gefolgt und habe das getan, was auf mich zukam und wofür ich vielleicht auch begabt war und bin und was sich mir geöffnet hat.
Gab es denn je eine klassische Ausbildung oder war das alles so Learning by Doing, dass
absolut.
Sie reingerutscht sind und dann haben Sie sich selber mehr oder weniger beigebracht, was es zu lernen gab?
Nein, ich habe noch 6 Monate einen Abiturientenkurs auf einer Handelsschule doch besucht, nach dem Job bei den Japanern, weil ich dachte, also irgendwas musst du ja können. Und der Vater dieser Klassenkameradin hatte mir noch den Rat gegeben, eine junge Frau heutzutage muss können tanzen, tippen und den Führerschein haben. Diese 3 Dinge waren in den 60er Jahren wichtig und das alles 3 habe ich dann gelernt.
Aber Sie mussten ja über die Jahrzehnte Ihres wirklich mittlerweile beeindruckend langen Berufslebens auch immer wieder weiterlernen oder umlernen.
Denn
die Entwicklung im Sekretariat oder auch in den Medien, Sie haben ja in verschiedenen Zeitungen, worüber wir noch reden werden, über Jahre gearbeitet, die waren ja immens.
Natürlich.
Also wenn man sich vorstellt, als Sie angefangen haben, da gab es noch nicht mal Selbstwählen bei Telefon. Es gab
nur
noch
innerhalb
Fernmelder
aus
solchen Stringgeschichten.
Ja.
Sie sind da immer reingewachsen. Sie mussten nicht noch formal
Neues lernen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich die Arbeitsstelle gewechselt habe, als Beispiel hier im Sekretariat von Marlies Möller, der Starfriseurin, da habe ich ja ein paar Monate für den Sohn gearbeitet, da habe ich den Umgang mit dem Computer erlernt. Das war da schon soweit und dann sollte ich da arbeiten und dann mussten die mir das ja beibringen. Und insofern habe ich immer von Stelle zu Stelle mich auch weiterentwickelt und neue Anforderungen erfüllen sollen und dann auch können. Das war natürlich sehr angenehm.
Ach, spannend, die Frage, wie Sie das wahrgenommen haben. Man redet ja viel von der Verdichtung der Zeit über die technischen Veränderungen. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, dass natürlich über die technische Entwicklung viele Dinge einfacher geworden sind. Also wie lange es allein gedauert hat, bis ein handschriftlich geschriebenes Manuskript über den Setzer in die Zeitung gelang. Haben Sie das empfunden als Entlastung, diese technischen Entwicklungen? Oder hat es die Zeit und damit auch die Ansprüche so verdichtet, dass es eigentlich eher stressiger wurde?
Nein, es wurde leichter und besonders natürlich beim Übersetzen. Also die Hilfe des Computers, wenn man Übersetzungen macht, ist ja überhaupt gar nicht zu beschreiben. Das ist ja großartig. Und bei anderen Männern, wie zum Beispiel, also bei Augstein habe ich den Computer gar nicht mehr erlebt. Da bin ich schon weggegangen, Ende 73, da hatten die noch keine Computer im Verlag. Und da hatten wir aber immerhin elektrische Schreibmaschinen. Und später dann, als ich bei Radatz war und auch bei Schmidt, hatte ich zwar einen Computer, aber kein Internet. Also es war ein Weg dahin. Je nachdem, wo ich arbeitete, was da vorhanden war an Technik, das habe ich dann erlernt. Und nebenbei habe ich aber auch selber erlernt, habe einen eigenen Computer ja zu Hause gehabt, längst, und einen wunderbaren Berater, der heute längst mein Freund geworden ist. Wir kennen uns seit 1988 und wann immer ich Probleme habe, die habe ich ja auch mal mit dem Computer, wenn Störungen sind, dann ist er mein Retter. Und insofern habe ich also das alles gelernt und das Witzigste war, bei Radatz, der eine höllische Angst vor dem Computer hatte und sogar den Fotokopierer schon die Höllenmaschine nannte, da musste ich ihm manches Mal sagen, also Mitteilungen an den und den schicken wir natürlich in Zukunft nur noch per E-Mail. Hat Herr Radatz aber geguckt, nicht wahr? Der wollte lieber seinen Stahlstichbogen verwenden und mit Perlschrift auf feinstem Briefpapier und so. Aber den Zahn habe ich ihm schnell gezogen.
Auch ein wichtiger Publizist und ehemaliger Feuilletonchef der Zeit, über den Sie gerade geredet haben. Das heißt aber, dass in Ihrem Beruf auch gefordert war, mit der Zeit zu gehen.
Unbedingt. Unbedingt. Learning by doing trifft es wirklich genau auf den Kopf, auch was das Übersetzen anlangt, das ich ja auch nie gelernt habe, sondern aufgrund der fabelhaften Journalisten, für die ich tätig war, habe ich mir vielleicht einen ganz guten Stil angewöhnt und habe auch verstanden, worum es beim Übersetzen überhaupt geht. Und das war immer aus der Praxis bezogen.
Sagt Heide Sommer. 1963 fingen Sie dann, wir haben es schon mehrmals gestreift, als Sekretärin bei dem Wochenmagazin Die Zeit an. War das der schiere pure Zufall oder war das eine gezielte Suche bei der Zeit? Oder war es tatsächlich auch ein Traumjob?
Ich hatte im Amerika-Haus in einer Diskussionsrunde Theo Sommer erlebt. Der saß da und diskutierte über die damaligen Zeiten, über die NATO, über den Kalten Krieg. Und ich war immer noch amerikanisch geprägt durch die Zeit in Bad Kissingen, wo meine Eltern nach dem Krieg eine Musikschule hatten unter amerikanischer Oberhoheit. Wir kamen dann nach Hamburg, ich habe dann Abitur gemacht und habe aber meine Liebe und mein Interesse für Amerika selber weiter gepflegt. Ich bin Mitglied der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft geworden und habe eben das Amerika-Haus, das es leider nicht mehr gibt in Hamburg, doch sehr häufig besucht zu interessanten Abenden. Und als ich diese Diskussion besucht hatte, da hatte mich erstens Theo Sommer als Mann und Mensch beeindruckt und als Journalist. Aber ich wollte auch wissen, was ist das für eine Zeitung, bei der er arbeitet? Und habe dann angefangen, diese Zeitung zu lesen und bin dann einfach hingegangen, habe beschlossen, da will ich arbeiten. Bin hingegangen von der Straße runter.
Keine Anzeige, sondern nix, einfach beschlossen, blind. Ich gehe mal gucken.
Ja.
Und dann hatten Sie den Job anschließend nach dem Gucken
sofort. Ich bin da rausgegangen, da hatte ich schon den Job, ja.
Theo Sommer wurde dann tatsächlich auch Ihr Chef.
Ja.
Und er war, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber die Liebe Ihres Lebens.
Ja, würde ich sagen.
Lange Liebe, kurze Ehe.
Ja.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass sozusagen die Heirat der Anfang vom Ende war.
Warum könnte man das so sagen? Das weiß ich ja auch nicht so ganz genau. Ich habe es aber so empfunden. Ich fühlte mich nicht mehr so 150-prozentig geliebt. Der Alltag hat die Liebe aufgefressen und es war ja auch schwierig und lange Zeit, nachdem wir die Kinder hatten, konnten wir noch nicht heiraten.
Sie hatten zwei Söhne miteinander?
Ja. Und ich war dann nicht mehr im Berufsleben. Ich war zu Hause, war Mutter und Ehefrau dann ja. Und irgendwie war die Luft raus. Also es ist ja schade, aber es ist so gewesen.
Das heißt, dass eigentlich die größere Vertrautheit, die größere Intimität beim gemeinsamen Arbeiten stattgefunden hat.
Ja, das lag aber auch schon sehr lange zurück. Ich habe ja 66 die Zeit verlassen, bin dann ein Jahr im Ausland gewesen.
Warum, wenn es Ihr Traumjob war?
Ja, ich sage das im Buch. Die Ehefrau von Theo ist dahinter gekommen und hat eigentlich verlangt, dass ich das
Feldräume.
Feldräume. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns dem gebeugt, sagen wir mal so. Aber dann im Laufe des Jahres, wo ich im Ausland war, haben wir eben gemerkt, dass wir uns doch nicht lassen können. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Und dann fing eine gute Zeit an. Und auch nach den Kindern war es ganz nett. Aber nach der Eheschließung war eigentlich für mich das nicht mehr so attraktiv.
Sie waren ja dann beim Spiegel auch nicht mehr bei der Zeit, aber es gab immer noch gemeinsame Reisen, es gab gemeinsame Einladungen, es gab gemeinsame Partys. War ein Teil des Reizes, der Theo Sommer auf Sie ausübte, schon auch darauf begründet, dass er einfach wichtige, spannende Leute traf?
Ich glaube, mir war das alles recht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er nicht mehr so zufrieden war mit der Ehe. Und ich war ja nun ans Haus gebunden durch zwei kleine Kinder und den Haushalt und so weiter. Und ich spielte nicht mehr mit in diesem Spiel der Geschlechter oder auch der Berufe. Ich hatte nichts mehr zu erzählen. Ich war halt nur die Hausfrau. Was mir auch nichts ausmachte. Ich war das gerne. Aber es hat uns beide nicht glücklich mehr gemacht.
Sie waren fast 20 Jahre zusammen und nur 5,5 Jahre
so ungefähr
verheiratet.
Ja.
Das waren ja auch die 60er Jahre, die späten 60er Jahre, die frühen 70er Jahre. Waren Sie in Ihrem Selbstverständnis 68erin?
Nee.
Gar nicht?
Nein.
Nicht äußerlich, nicht innerlich?
Nein, nein, nein. Ich war davon immer frei. Ich habe das verfolgt und bin auch zu Podiumsdiskussionen mit Rudi Dutschke gegangen, im Hamburger Audimax, diese ganz berühmte mit Harry Ristock und Ralf Dahrendorf und Hans Gressmann von der Zeit hat diese Diskussion geleitet. Das ist eigentlich die, wenn man von diesen Jahren spricht, wo dann auch das Transparent reingetragen wurde. Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren, das wissen wir ja alle noch. Nein, ich habe die Berufstätigkeit eigentlich nicht vermisst, aber ich glaube, sie hätte unserer Ehe gut getan. Und damals gab es aber noch nicht solche Kitas und solche wunderbaren. Bei mir kam ja noch das Jugendamt, weil ich nicht verheiratet war und hat geguckt, ob wir, Theo und ich, unsere Kinder auch gut behandeln und gut versorgen. Also das waren eben völlig andere Zeiten und heute hätte man damit ja keine Probleme und könnte sogar arbeiten gehen, nicht? Also das ist
so einfach ist das wahrscheinlich.
Nein, menschlich immer, ist immer schwierig, aber ich sehe das an meinen Schwiegertöchtern. Die sind großartig und die machen das. Die eine hat Zwillinge, die andere hat einen jetzt zweijährigen kleinen Sohn. Und wie die das meistern und wie das auch durch gute Kitas eben heute möglich ist, ist schon einfach fantastisch.
Ich habe deshalb nach den 68ern gefragt, weil ich es spannend fände zu erfahren, ob Sie beispielsweise Alice Schwarzer mal getroffen haben an irgendeiner Stelle und ob Sie zwei beide miteinander konnten oder ob sie für Sie eine selbstbewusste Sekretärin, die von sich sagt, ich bin das gerne und ich wollte nie was anderes sein, ob sie dann vielleicht gesagt hätte, das ist ein Rollenbild, mit dem man nach 68 eigentlich nicht mehr umgehen kann.
Hätte sie vielleicht. Ich habe sie ja im Sekretariat Augstein ein paar Mal da sitzen sehen, wenn sie zu Rudolf wollte. Aber wir haben nicht viel geredet und wir hätten auch vielleicht nicht viel gemeinsam gehabt. Denn ich war damals auf mich und auf meine Beziehung zu Theo fixiert und mein Leben hat mich sehr ausgefüllt. Und ich habe das alles verfolgt, bin aber selber nie auf die Straße gegangen. Das war einfach in meinem Leben nicht drin. Die Möglichkeit habe ich für mich nicht gesehen. Ich war keine Revolutionärin.
Und heute ist Ihr Verhältnis zu Theo Sommer noch immer auf seine Art und Weise intakt?
Absolut, denn wir respektieren uns gegenseitig. Wir sind Eltern dieser wunderbaren Söhne und Enkelkinder haben wir inzwischen gemeinsam. Theo hat ja noch andere Söhne und eine Tochter. Also der ist reich gesegnet mit Familienanhang und ich bin's aber auch. Und das ist alles wunderbar. Ich finde, besser kann es eigentlich nicht sein.
Es ist ja wirklich, Heide Sommer, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, eine ganz erstaunliche Reihe von berühmten Arbeitgebern, denen Sie das Büro geführt haben. Wir haben schon einige genannt. Zuckmeier ist drunter, Schmidt, Augstein, Sommer und die Liste lässt sich fast beliebig ergänzen. Radatz, der Name fiel auch schon, Fritz J. Radatz, Günter Gauss, Joachim Fest. Wie kamen Sie eigentlich an die oder kam die an Sie? Also ist das reiner Zufall, dass es diese Reihung von immer bekannten, berühmten Publizisten oder Politikern gibt?
Also reiner Zufall vielleicht nicht. Theo und ich hatten ja unsere Journalistenfreunde und wurden eingeladen und dann lernte man sich kennen. Und dann kam allerdings oft der Zufall zu Hilfe, dass ich zum Beispiel, als ich gerade von Schöner Wohnen wegging, auf der Straße Joachim Fest begegnete. Der kam gerade von Rudolf Augstein und die beiden hatten eine neue Redaktion beschlossen und die brauchte noch eine Sekretärin. Dann hat Fest mich sofort angesprochen und sofort engagiert. Also das war dann ein Zufall, aber es war ja immer irgendwie doch vorbereitet dadurch, dass man sich kannte.
Ein Netzwerk.
Ein Netzwerk.
Und das war natürlich auch die Faszination. Das war eigentlich das, was ich vorhin gerne wissen wollte, die schon Theo Sommer auch ausmachte, dass Sie über ihn diese ganzen Menschen kennengelernt haben. Spannend, aufregend, interessant.
Ja.
Und durch diese Begegnung dann nicht nur gewachsen sind, sondern es hat Ihnen dann auch später weitergeholfen.
Ja, unbedingt.
Wie kommt man mit dieser Vermischung von beruflichen und privaten klar? Denn Sie haben ja zum Teil, zum Beispiel für Radatz, sogar eine Zeit lang in dessen Haus gearbeitet.
Ja.
Das mischt sich natürlich schon sehr, sehr eng.
Radatz konnte das ganz gut trennen. Der hatte seine Wohnung, in der er lebte, im Hochparterre und darunter im Souterrain hat er Räumlichkeiten, eigentlich auch eine kleine Wohnung. Das hatte er dazu gemietet als seine Arbeitsetage. Nur dort hatte er seine Bücher, seine Riesenbibliothek. Oben in der Wohnung gab es kaum Bücher, nur seine eigenen, die er in einem besonderen Einband, in einer besonderen Edition gleich am Eingang präsentierte. Da fiel man praktisch rein ins Haus, in die Wohnung und sah als erstes seine schöne Reihe von selbstgeschriebenen Büchern. Ansonsten hatte er nur Kunst und schöne Möbel. Und schönes Porzellan und so etwas in seiner Wohnung. Also Bilder an den Wänden, Skulpturen und eben diese wunderbaren Dinge, mit denen er sich ja gerne umgab.
Und es war jetzt nicht so, dadurch, dass Sie so dicht dabei waren, ganz buchstäblich, dass Sie sich dann auch immer ein bisschen wehren mussten gegen überdimensionale Arbeitszeiten oder
Nein.
Ansprüche, die jenseits Nein. Ihres Jobs waren?
Nein, Radatz war der rücksichtsvollste Mensch. Gerade zu den Menschen, die für ihn arbeiteten, hat immer an deren Auskommen und Einkommen gedacht. Deswegen hat er ja auch zugestimmt, dass ich, während ich an sich für ihn arbeitete, dann bei Helmut Schmidt vom Bundeskanzleramt angestellt wurde. Und der hat sich genau ausgerechnet, wie viel ich da verdienen könnte. Und wenn er Nein gesagt hätte, wäre mir das ja entgangen. Also so, Radatz hat sehr sozial gedacht.
Seit Ende der 80er Jahre haben Sie dann den Beruf der Übersetzerin hinzugenommen. Sie haben aus dem Englischen übersetzt. Sie haben schon ein bisschen erzählt, es gab diese Faszination Amerika für Sie. Aber wie haben Sie die Sprache so gut gelernt, dass es zum Übersetzen reicht?
Das kann ich eigentlich gar nicht erklären. Ich kann es nur so erklären, dass in den Jahren in Bad Kissingen, als die Musikschule bestand und die Amerikaner aus- und eingegangen sind, mir dieser Sprachklang, es wurde ja dann Englisch gesprochen, so ins Herz gegangen ist und so symbiotisch sich mit mir vereinigt hat, dass dieses irgendwie in mir gewurzelt und geblüht hat, dass ich später, als ich den Wunsch hatte, auch zu übersetzen, den Zugang sehr leicht fand.
Und mussten Sie aber schon nochmal lernen,
nein,
nachlernen?
Nein,
es war einfach da?
Ja, es war da. Und ich habe zuerst einen Übersetzungspartner gehabt, das ist der Mann meiner besten Freundin, der aber dann ausgestiegen ist sozusagen. Wir waren in einigen Übersetzungen ein Team und brauchte aber eine, die des Deutschen sehr mächtig war, weil er als Amerikaner eigentlich das Umsetzen nicht so richtig konnte. Er kam dann oft mit 10 großen Lexika und dann wälzten wir beide auf der Suche nach dem richtigen deutschen Wort. Und da habe ich mir eines Tages überlegt, also mit Lexika arbeiten, das kann ich auch alleine. Und habe dann mich selbstständig gemacht und habe alleine übersetzt.
Beispielsweise Vanessa Redgrave, der großen britischen Schauspielerin, ja. Die Autobiografie.
Ja.
Haben Sie sie auch mal getroffen?
Ja, ich habe sie getroffen. Und es wäre mein Herzenswunsch, dass ich noch einmal ein Buch schreiben dürfte über die Art, wie ich übersetzt habe und was ich mit den Menschen erlebt habe. Ich bin nämlich eine Woche mit ihr durch Deutschland gereist und habe das Buch mit ihr vorgestellt. Und da gab es schon einiges zu erzählen.
Och, und dann erzählen Sie mal einiges.
Also, Vanessa war oder ist ja immer noch eine sehr anspruchsvolle Frau. Der Verlag hatte mich hingeschickt nach London, sie überhaupt erstmal kennenzulernen, ob sie wohl nach Deutschland kommen würde. Und dann kam sie und ich begleitete sie durch Deutschland. Wir waren also in Hamburg, auf der Frankfurter Buchmesse, in München und in Berlin. In Berlin war gerade am Tag, bevor wir dort eintrafen, die Baracke Sachsenhausen abgefackelt worden. Es war alles 1992. Und das hat sie unheimlich aufgeregt und sie war immer am Lesen und ich musste ihr ständig auf den Flügen die Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung übersetzen und so. Sie war total engagiert und interessiert und es ergab sich eine NDR-Talkshow, auf der sie war. In derselben Talkshow war auch Will Quadflieg und der wurde begleitet von Jürgen Flimm. Und Michael Jürgs war damals einer der Talkmaster, leider ja eben verstorben. Ich habe dann den Flimm beiseite genommen und habe gesagt, hören Sie mal, heute ist Freitag und morgen Abend eröffnen Sie Ihre Theatersaison mit der wunderbaren Nacht im Thalia-Theater. Vanessa sitzt im Hotel und hat nichts vor. An ihrer Stelle würde ich Sie aber mal einladen. Das hat er natürlich sofort gemacht. Und daraus hat sich ergeben, dass die drei eine wunderbare Veranstaltung vorbereitet und organisiert haben, Künstler gegen den Hass, zum 60. Jahrestag der Machtergreifung, dann im nächsten Januar, Januar 93. Und Vanessa hat moderiert, Roger Moore war da, es war ein Traum. Und das war eben eine tolle Sache, wenn ich dem Jürgen Flimm nicht meinen Ellenbogen in die Rippen gerammt hätte, dann hätte der nicht gewusst, dass er sich die Vanessa da einladen kann.
Und darüber wollen Sie, sagen Sie, vielleicht noch mal ein zweites Buch schreiben?
Das würde ich gerne.
Sie wollten eigentlich überhaupt nie eines schreiben.
Nein.
Und haben es dann mit Ende 70 getan über Ihr Leben, über Ihre Arbeitgeber, über Anekdoten, Erlebnisse. Sie wollten keins, haben Sie gesagt, schreiben, was ein billiges Enthüllungsbuch ist. Es enthüllt andererseits natürlich schon eine Menge. Und ich habe mich gefragt beim Lesen, ist das eigentlich jedem, über dem Sie da die Geschichten erzählen, immer so recht?
Das kann ich nur hoffen.
Weil es sind ja schon intime Details, wenn Sie zum Beispiel erzählen, dass sich die Ehefrau von Helmut Schmidt, dem ehemaligen Bundeskanzler Lucky Schmidt, an ihrer Schulter ausweint, wegen der vielen Affären von ihrem Mann. Das ist natürlich schon, ja, vielleicht nicht enthüllend, aber erhellend.
Ja, erhellend durfte es auch sein nach meinem Wunsch, aber so enthüllend fand ich es ja auch nicht, weil ich denke, dass ist auch einigen Menschen bekannt. Und ich finde, ich habe es diskret ausgedrückt. Also ich wollte nicht reißerisch sein und Menschen beleidigen. Also ich hoffe, das ist mir gelungen. Und ich hoffe, dass sich niemand beschwert. Hans Zender, der ehemalige Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, der weiß noch nicht, dass er in meinem Buch vorkommt. Klaus von Donani hat sich ausgebeten, nicht darin vorzukommen. Und Theo Sommer habe ich das Buch gezeigt. Also der hat großzügig es sozusagen abgesegnet.
Okay, weil er kommt ja auch wirklich nicht nur gut weg.
Nein, nein, nicht ganz gut. Aber das wird er hoffentlich ertragen.
Sie haben Heide Sommer Lucky Schmidt in Ihrem Buch zitiert, also die Ehefrau vom ehemaligen Bundeskanzler Schmidt, und zwar mit der schönen Aussage, wenn man nicht mehr neugierig ist, hört das Leben auf. Was weckt in diesen Tagen Ihre Neugier?
Oh, ich glaube, das ist die Reaktion auf mein Buch. Das wüsste ich gerne und hoffe, dass das alles gut geht und dass sich nicht doch irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Ja.
Und dann vielleicht tatsächlich ein zweites?
Würde ich gerne schreiben. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen und, wie sagt man dazu, Feuer gefangen.
Denn Sie haben ja mal gesagt, Sie wollten gar kein Buch schreiben. Ist noch nicht so lange her. Was hat Ihre Meinung da an der Stelle
eigentlich
geändert?
Ja, die Nachfrage. Ich habe immer nach dem Motto gelebt, die Chancen ergreifen, die sich einem bieten. Und dies war so konkret und so liebevoll und freudig mir auch angeboten worden, dass ich gedacht habe, also jetzt mache ich das mal.
Wer jetzt Lust hat auf mehr aus dem Leben von Heide Sommer, der kann das Buch lesen. Es heißt, lassen Sie mich mal machen. Frau Sommer, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Nein, ich habe zu danken. Wunderbar, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.